ARD Sounds.
Das sind ja gigantische Tiere, sie sind tonnenschwer, aber sie bewegen sich so leicht durchs Wasser.
Am 3. März steht Lisa Clemens in der Pathologie des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund.
Also ich nenne sie immer die Ballerinas des Meeres, weil wenn man diese Tiere mal unter Wasser sieht, wie sie sich drehen und auch mit diesen gigantischen Vorderflippern. Ich finde das so grazil und einfach wunderschön.
Lisa ist Meeresbiologin. Spezialgebiet? Wale.
Delfine und Orcas und so, das fand ich alles schon als Kind super toll. Ich bin Walmädchen.
Heute ist Lisa 32, eine junge Wissenschaftlerin. Ihre langen dunkelbraunen Haare hat sie hinter die Ohren geklemmt. Auf der Nase sitzt eine dünne Metallbrille. Lisa war schon in vielen Meeren unterwegs, hat Wale beobachtet und erforscht. Aber ihr Job am Meeresmuseum ist ein anderer. Der geht eher Richtung CSI-Seehunde. Weil ihre Arbeit dort ist echt blutig.
Vor ihr auf dem Edelstahltisch liegt an diesem Tag ein toter Schweinswal. Die Bauchdecke hat Lisa bereits aufgeschnitten. Sie will den Mageninhalt untersuchen, um herauszufinden, woran er gestorben ist.
Und ich stand da im Sektionsraum, in meiner Sektionsraumkleidung.
Das sind diese grünen Kittel, die man aus Krankenhausserien kennt. Um den Bauch hat sie eine weiße Metzgerschürze aus Gummi.
Haben Anruf bekommen von der Wasserschutzpolizei in Wismar.
Lisa trägt an diesem Tag das Notruftelefon in der Kitteltasche. Bereitschaftsdienst Seehunde sozusagen. Wer eine hilfsbedürftige Kegelrobbe oder einen Seehund findet, der kann täglich von 7 bis 22 Uhr beim Deutschen Meeresmuseum anrufen.
Ein Großwal ist vor dem Hafen in Wismar und der ist an ein Stellnetz geraten.
Ein Pottwal vielleicht oder ein Finnwal oder Buckelwal. Die verirren sich ab und zu mal in die Ostsee, sagt Lisa.
Ein Großwal in einem Stellnetz, schlecht. Das kann halt lebensbedrohlich für die Tiere sein.
Anfang März ist der Wal das erste Mal gesehen worden. Es vergehen 10 Wochen, bis er tot in Dänemark angeschwemmt wird. 10 Wochen. Ein Overkill an Nachrichten. So haben es, denke ich, viele in Deutschland empfunden.
Der Buckelwal in der Wismarer Bucht.
In der Ostsee, vor der Insel Pöhl.
Der Buckelwal schwimmt wieder.
Er atmet. Man sieht ab und zu auch noch die Fontäne aufsteigen.
Timmy offenbar frei.
Ich war ja selbst als Reporterin vor Ort. Ein Live-Gespräch nach dem anderen. Dann über diesen Livestream im Internet, nachts mit Wärmebildkamera. Da konnte man jeden Atemzug vom Wal verfolgen. Der totale Hype. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt oder verfolgen wolltet. Diese ganze Geschichte von dem verirrten, kranken Buckelwal, der mal Hope oder Timmy hieß. Ob er euch berührt hat oder ob ihr genervt wart von der ganzen Aufregung. Aber dass so ein Tier ein Recht darauf hat, dass wir anständig mit ihm umgehen, dass wir es nicht quälen, das ist ja wohl klar.
Hätte die Geschichte auch gut enden können? Also hatte Timmy überhaupt eine Chance? Das wollen wir in diesem Podcast herausfinden.
Dafür haben wir mit Menschen geredet, die dabei waren und die bisher noch nicht so richtig zu Wort gekommen sind.
Wir zeigen aber auch, wie es zu diesem wahnsinnigen Drama in der Ostsee gekommen ist, wo zwar alle das Richtige tun wollten, aber keiner mehr die Kontrolle hatte. Das ist Wild Crimes. Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Folge 1. Gefangen in der Ostsee. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Nathalie Süß.
Ein weiter Horizont. Ruhiges, offenes Meer. Da, wo die Ostsee in die Nordsee übergeht. Ein friedliches Bild. Und mitten im Wasser eine kleine Fontäne. Der Wal, der sie ausstößt, den kann man aus der Ferne nur erahnen. Aber die Fontäne ist das Zeichen, dass er, der Buckelwal, Timmy, Hope, endlich frei ist. Und wohlauf.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Es ist ein kurzer Abschiedsgruß, den die Kameras heute Morgen kurz vor 9 Uhr vermutlich vom Buckelwal erhaschen.
Es könnte das Ende eines Hypes sein, im besten Fall vielleicht sogar ein Happy End.
Nach dem Scheitern von vielen Rettungsversuchen ist der Buckelwal jetzt frei.
Diese Bilder könnten den Wal zeigen, manche deuten es als Lebenszeichen.
Mit einem Lastkahn war das Tier in einer mehrtägigen Reise in die Nordsee befördert worden, wo der Wal am Morgen freigesetzt wurde.
Und da will ich natürlich sehen, wie sie es geschafft haben, den Wal aus seinem fahrenden Swimmingpool rauszukriegen. Aber nichts. Keine Bilder. Haben die diesen einen Moment echt nicht gefilmt? Oder wollen sie es nicht veröffentlichen? Da hatte ich schon ein schlechtes Bauchgefühl. Da ist doch was faul. Oder zumindest ist da irgendwas schiefgelaufen.
Ja, und so war es ja auch. Das können wir mittlerweile ganz gut nachzeichnen. Es gab dann sehr viel später nämlich doch Infos darüber, dass es dem Wal in seinem Pool gar nicht gut ging. Und wir wissen inzwischen auch, warum es kein Video von der Freilassung gibt. Ich bin in der Nähe von Wismar aufgewachsen und war die Sommer immer auf der Insel Pöhl. Und was ich da in den Nachrichten gesehen habe, so viele Leute, die da im Ort in Kirchdorf standen, so aufgeregt, das war Ausnahmezustand. Und ich meine, Nathalie, du warst ja irgendwie auch ein Teil davon.
Wenn du es so willst, ja. Ich war da als Reporterin für den Norddeutschen Rundfunk. Und dieser nördliche Zipfel von Mecklenburg-Vorpommern, das ist mein Berichtsgebiet. Ich bin tagelang immer wieder an die Küste gefahren, hab den Wal da liegen sehen und hab in Dauerschleife berichtet.
Okay, das heißt, du hast ja irgendwie auch ein kleines bisschen zu dieser Nachrichtenflut beigetragen, oder?
Ja, klar. Da habe ich mich schon gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich trage hier die Empörung der Menschen auf Pöhl in die Welt, damit sich wieder andere über die Empörten empören können oder im Netz lustig machen.
Und dann eskaliert ja alles noch mehr.
Ja, genau.
Wenn sie ihn hier liegen lassen, stirbt er elendiglich.
Wir kämpfen und wir haben keine Angst mehr, ja, vor der Regierung und vor diesem ganzen Geld und Thema.
Der Wal, über den jeder seine eigene Geschichte hatte. Wir reden hier mit Menschen, die dabei waren, näher am Wal waren als ich als Reporterin. Und jeder mit seiner eigenen Wahrheit.
Inzwischen ist ja ein bisschen Zeit vergangen und vieles, was so nebulös war, liegt jetzt ziemlich klar vor. Wenn ich mir für meinen Podcast Schwarze Akte True Crime Fälle anschaue, dann sortiere ich erstmal. Schau mir an, was denn tatsächlich passiert ist. Und dann, wer spielt welche Rolle? Im Fall Timmy kann man das ja auch machen.
Und hey, wir haben ja sogar ein Verbrechen hier. Der Vorwurf Tierquälerei, das kann man belegen.
Wir werden also klären, wer welche Verantwortung trägt. Aber wir können auch sagen, es war gar nicht so klar, dass Timmy oder Hope stirbt. Die ganze Geschichte hätte auch gut werden können.
Also ich sag mal, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja. Ich bin Ende März eingestiegen. Da wussten wir schon 4 Wochen, dass da ein Buckelwal in der Ostsee unterwegs ist. Da hieß er auch schon Timmy oder Hope. Ganz am Anfang, das erste Mal, ist er vor Wismar aufgetaucht. Das war Anfang März.
Aber einen Großwal in einem Stellnetz? Schlecht.
Diese Stellnetze sehen so aus wie Unterwasser-Volleyballnetze. Kilometerlang. Und alles, was sich in den Maschen verfängt, in der Ostsee vor allem Heringe, Plattfische und Dorsche, gehört dem Fischer.
Es ist halt nur so, diese Stellnetze stehen ja auch in Schutzgebieten. Überall an der Ostseeküste, auch an der Insel Pöhl. Naturschützer fordern schon lange ein Verbot dieser Stellnetze. Aber die Fischer hier leben halt davon.
Und diese feinen Netze, die können die Seehunde und Wale unter Wasser halt nicht sehen. Sie schwimmen rein, verheddern sich und kommen dann nicht mehr an die Oberfläche. Oder sie ziehen die Netze Wochen und Monate lang hinter sich her.
Jedenfalls, Lisa ruft sofort ihre Kollegen an. Und dann setzt sie sich ins Auto. Von Stralsund nach Wismar. Das sind etwa 2 Stunden.
Und als wir angekommen sind, war es aber nicht mehr so, dass der Wal vor dem Hafen in Wismar ist. Nee, der Wal war mittendrin. Also mittendrin im Hafen.
Und da ist an diesem 3. März einiges los im Hafen von Wismar. Ein riesiges Frachtschiff mit 2 Lotsenbooten wird gerade an den Kai gezogen.
Das haben ja einige Leute gefilmt. Und als ich auf Instagram dieses Video gesehen habe, das hat eine Frau im Wismarer Hafen aufgenommen, man sieht diesen riesigen Walrücken durchs Wasser dümpeln, direkt neben der Kaimauer. Ich habe erst gedacht, das ist doch fake. Das muss KI sein. Ich habe es nicht geglaubt.
Der Wal schwimmt hektisch hin und her. Und eng um seinen Körper geschlungen ist dieses ewig lange Stellnetz.
Die Feuerwehr war bereits mit einem Boot im Wasser und dann bin ich erstmal auch auf das kleine Boot von der Feuerwehr.
Es braucht verdammt viel Geschick, um ein so langes, engmaschiges Fischernetz vom Körper eines riesigen Wals zu schneiden. Der hält ja nicht still, der taucht ständig auf und ab.
Und die Feuerwehr hat es tatsächlich geschafft. Der Wal ist an ihnen vorbeigeschwommen und dann haben sie das einfach festhalten können, abstreifen können. Und es war auch ein riesiger Teil, der dann ab war.
Aber der Wal hat immer noch Reste vom Fischernetz um seinen Kopf geschlungen. Ganz nah am Auge und sogar im Maul. Es hat sich zwischen seinen Barten verheddert. Und dieses Netz können Lisa und die Feuerwehrleute nicht entfernen.
Er ist nicht wirklich oben geblieben und sich mal auszuruhen. Also ist wirklich so zickzack und sehr hektisch geschwommen.
Es handelt sich um einen Buckelwal. Er hat lange Brustflossen und die typischen knollenartigen Höcker am Kopf. Buckelwale gehören zu den Riesen unter den Walen, werden bis zu 15 Meter lang und 30 Tonnen schwer. Und sie singen wahnsinnig schön, sogar mit mehrstrophigen Liedern. Aber dieser Wal hier brummt einfach nur.
Ich habe mich ausgeschimpft gefühlt von dem Wal, wenn man das so, also ein bisschen vermenschlicht, aber so habe ich mich einfach gefühlt.
So ein tiefes, dröhnendes Brummen.
Er hat uns sehr eindeutig gezeigt, er möchte uns nicht da haben. Und dann haben wir beschlossen, okay, gut, stopp. Das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt das Tier zu hetzen, nur um auf Teufel komm raus, dieses Netz zu befreien. Wir wissen nicht, ob das vielleicht um die Flipper gewickelt ist. Wir kommen nicht richtig an das Tier dran, ohne es weiter zu stressen.
Und was Lisa auch sieht, der Wal hat merkwürdige Veränderungen an der Haut. Kleine Blasen und Knubbel. Einige sind schon aufgeplatzt. Das sieht nicht gut aus. Aber er schwimmt und taucht und stößt Fontänen aus. Und wenn er jetzt einfach so schnell wie möglich den Weg raus aus dem Hafenbecken findet, zurück ins offene Meer und Richtung Nordsee, dann ist alles gut.
Lisa sagt, es kann schon mal passieren, dass sich so ein Buckelwal in die Ostsee verirrt.
Buckelwale sind Langstreckenschwimmer. Im Winter leben sie in den tropischen Gewässern, also Karibik, Kapverden und so. Dort paaren sie sich und bekommen ihre Jungen. Aber was die Nahrung angeht, sind diese warmen Meere eine Wüste für Wale. Die ernähren sich ja vor allem von Krill. Das sind diese kleinen Krebse, die sie tonnenweise mit geöffnetem Maul in sich reinsaugen. Und die gibt's da unten halt nicht. Deswegen fressen Buckelwale dort monatelang einfach nichts. Erst wenn ihre Jungen stark genug sind, machen sie sich auf den Weg nach Norden, zurück in die Arktis, wo sie sich den Sommer über wieder dick und rund fressen.
Und wenn sie auf diesem Weg falsch abbiegen, landen sie eben in der Ostsee.
Es war eine Zeit, als die Heringe vermehrt, auch vor allem in den Küstengebieten vorgekommen sind, dass da sich gedacht, boah, da gibt's ein paar Snacks, die greife ich mir noch ab. Das wissen wir leider nicht, weil ich kann halt leider das Tier nicht fragen. Aber er hat sich definitiv verschwommen.
Falls ihr euch wundert, warum Lisa mit uns redet wie mit einem Schulkind, sie will, dass man versteht, was sie sagt. Als Wissenschaftlerin ist Lisa total gegen diese Vermenschlichung von Wildtieren. Wenn wir ihr Verhalten verstehen wollen, sollten wir sie eben gerade nicht wie ein niedliches Kuscheltier behandeln, sagt sie.
Zu diesem Zeitpunkt ahnt Lisa aber noch nicht, dass genau das passieren wird. Der Wal wird Millionen Menschen total berühren. Sie sehen da kein Tier mehr, sondern Timmy, ihren Freund, der da liegt und stirbt. Und sie werden Lisa und ihren Kollegen dafür die Schuld geben. An diesem 3. März findet der Wal den Weg aus dem Hafenbecken von Wismar. Dann verschwindet der Wal fast 3 Wochen vom Radar. Bei mir war das echt so, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir haben ab und zu mal bei der Wasserschutzpolizei angerufen und nachgefragt, aber wenn es nichts zu berichten gab, haben wir halt auch nichts berichtet. Ich dachte, okay, damit hat sich das erledigt. War eine nette Story mit dem Wal in Wismar, aber Das war's.
Aber es kommt bekanntlich anders. Der Wal findet leider nicht zurück Richtung Nordsee und Atlantik, wo die anderen Buckelwale sind.
Fast 3 Wochen später kriege ich eine Nachricht aufs Handy. Der Wal ist wieder da. Aber nicht bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, sondern drüben in Schleswig-Holstein. Vor der Hafeneinfahrt von Niendorf, das ist ein Ortsteil von Timmendorfer Strand. Kennt man vielleicht aus Urlauben. Jedenfalls ist der Wal jetzt da, etwa 45 Meereskilometer westlich von Wismar.
An diesem Tag bekommt der Wal auch seinen Namen.
Der Wal ist frei, der Timmy aus Timmendorf. Das gehört auf die Titelseite bei euch. Free Timmy.
Horst Schlemmer, a.k.a. Harpe Kerkeling, tauft ihn Timmy wegen des Timmendorfer Strands. Und kaum hat er einen Namen, schafft er es sogar in die Tagesschau.
Naja, abgesehen von seinem Namen hat er jetzt auch Newswert. Timmy schwimmt nämlich nicht mehr, wie noch in Wismar. Er liegt jetzt auf einer Sandbank. Das ist das erste Mal, dass er strandet. Und ab jetzt ist, naja, Alarmstufe gelb.
Sofort ist ein Team von Wildbiologen vor Ort. Aber nicht vom Meeresmuseum Stralsund, denn wir sind ja jetzt in Schleswig-Holstein. Da ist das Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung zuständig. Abgekürzt ITAF.
Aber es ist halt noch ein anderer Experte vor Ort. Er ist Meeresbiologe und er hat auch 1,1 Millionen Follower auf YouTube. Und dort wird er als der Kämpfer für den Schutz der Meere und Wale verehrt.
Es sterben Leute dabei. Muss uns allen klar sein, okay? Aber ich habe heute nicht vor zu sterben. Okay, das wäre schön. Sondern wir wollen heute versuchen, diesen Wal zu retten.
Robert Mark Lehmann.
Mission Erde.
Es könnte sein, dass ich vielleicht in Deutschland für so eine Situation die größte Expertise habe. Nicht, weil ich sie haben will, sondern einfach, weil ich das in meinem Leben schon ein paar Mal gemacht habe.
Die Ausschnitte, die ihr hört, die sind aus seiner YouTube-Doku. Die hat er über die Rettungsaktion gedreht.
Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich das erste Mal da war und den Wal gesehen habe, da war auch schon Robert Mark Lehmann im Wasser, hat da schon den Wal angefasst und nach seiner Aussage eine Beziehung zu ihm aufgebaut.
Das ist Thilo Mark. Thilo ist, wie Robert Mark Lehmann auch, Meeresbiologe und seit 30 Jahren im Meeresteam von Greenpeace. Das sind die Leute, die mit Schlauchbooten Walfangboote blockieren und Ölplattformen besetzen.
Thilo war schon als Expeditionsleiter in der Antarktis, hat sich im Ärmelkanal vor einen Fischtrawler geworfen und stand nach dem Öltankerunglück vor La Coruña im Atlantik knietief im Schlamm, um ölverschmierte Meeresvögel zu bergen. Wenn sich also einer bei sowas im Meer auskennt, dann ist es Thilo.
Thilo wurde offiziell um Unterstützung gebeten, vom ITAF. Also von den Leuten vom Institut für Wildtierforschung, die die Rettung hier leiten. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie ja schon super viel versucht. Wellen machen, Sand abbaggern, Wal motivieren. Aber alle bisherigen Rettungsversuche sind gescheitert. Die Uhr tickt. Seine Haut ist sowieso schon kaputt. Seit 3 Tagen liegt der Wal auf der Sandbank. Und mit jedem Tag in der Ostsee wird seine Haut schlimmer.
Da tritt Robert Mark Lehmann auf den Plan. Der will nun auch mitmachen im Rettungsteam. Robert war früher übrigens auch bei Greenpeace. Robert und Thilo kennen sich daher gut.
Eine Geschichte ist mir immer noch sehr präsent, wie wir versucht haben, Felsen von 2-3 Tonnen in der Nordsee zu finden. Und das waren Tauchgänge bei 8 Grad Wassertemperatur in fast 30 Meter Wassertiefe. Und was taucherische Skills angeht, bin ich absolut der Meinung, da kann man niemanden besseren finden.
Thilo und Robert, beide mit viel Erfahrung, krisenerprobt und unerschrocken. Plus die Wildbiologen vom ITAF. Eigentlich eine Top-Ausgangslage für die Walrettung.
Ich muss gestehen, als ich gesehen habe, was schon für ein Auflauf dort war, dass ich dachte, hoffentlich ist das in guten Händen und wird hier gut koordiniert, weil ansonsten werden viele Köche hier den Brei verderben.
Und ja, wenn man so will, ab jetzt beginnt der Wahnsinn.
Könnt ihr die Schaufel noch ein bisschen näher? So ungefähr, 30 cm, ein bisschen näher.
Teilweise war wirklich so, ich stand zwischen Schaufel und Walschnauze. Dazwischen waren nur 60, 70 Zentimeter. Hältst den Wal, die Schaufel, okay, runter an meinem Fuß, lang. Ja, ihr könnt. Hauptsache, der Wal wird nicht verletzt. Ne?
Es ist Tag 4 von Timmys Strandung in Niendorf. Endlich geht sie los, die große Rettungsaktion, auf die alle gewartet haben. Ein spezieller Schaufelbagger soll direkt vor der Nase des Wals eine Rinne graben, durch die er wegschwimmen kann.
Ich hatte große Hoffnung, dass es schafft.
Greenpeace Mantilo hat ja extra Schlauchboote und Leute mitgebracht, um mitzuhelfen, dass der Wal safe vom Niendorfer Strand wegkommt und wieder raus kann, aufs offene Meer. Aber erst einmal muss der Wal freikommen.
Und hier hat Robert seinen großen Auftritt. Natürlich nicht alleine, sonst hätte er ja keine Millionen YouTube-Follower. Robert hat sein Kamerateam im Schlepptau. Man kann sich das Video auf YouTube anschauen. Robert steht also neben dem Wal im Wasser und dirigiert den Schaufelbagger. Seine Leute halten jede Minute dieses Einsatzes fest. Zwischendurch spricht Robert immer wieder in die Kamera, erklärt was und eine Drohne filmt die ganze Aktion aus der Luft.
Wobei, diese Bilder waren schon echt beeindruckend. Ich meine, plötzlich haben wir den Wal von ganz nah gesehen. Sein Auge, sein Maul mit den Barten.
Und du merkst auch, wie der Wal mitmacht. Wenn man gebaggert hat, und ich war nicht da, war der Wal nervös, hat gewickelt, wollte weg. Wenn gebaggert wurde und ich die Hand aufgelegt habe und ruhig mit ihm gesprochen habe, haben wir Zentimeter vor der Nase gearbeitet.
Aber ein bisschen cringe war das auch, wie er da so direkt neben dem Wal steht.
Und das geht, wenn du die Hand drauf hast und der Wal dir vertraut.
Das macht man als Wissenschaftler eigentlich nicht. Wilde Tiere anfassen, streicheln. Ein absolutes No-Go.
Und wie er da zwischen den fetten Baggerschaufeln steht. Stundenlang in der eiskalten Ostsee.
Millionen Menschen schauen ihm dabei zu. Seine Community feiert ihn. Endlich einer, der anpackt, der weiß, wie es geht. Das geht ja sofort viral. Und er weiß, wie er sich vor der Kamera verhalten muss. Welche Posen wirken und so. Er inszeniert sich da schon wie ein Held.
Bloß, dass der Held sich hier seine eigene Geschichte baut. Aber das wird den Beteiligten vor Ort auch erst später klar.
Stundenlang, bis weit nach Sonnenuntergang, graben die Bagger die Sandbank ab. Und dann, tatsächlich, schwimmt er sich frei.
Und als es dann am nächsten Morgen hieß, der Wal ist aus eigener Kraft in diese gebaggerte Rinne geschwommen und jetzt auf dem Weg raus ins Tiefenwasser, ich war richtig glücklich. Ich weiß das noch.
Es ist Tag 5 nach der Strandung. 6 Uhr morgens. Alle stehen bereits startklar am Strand, in der Hoffnung, dass folgende Meldung kommt. Der Wal ist gesichtet worden. Fahrt sofort raus.
Diese Meldung kommt um 8. Also alle in die Boote, in voller Montur. Meeresforscher haben für sowas spezielle Survival Suits. Also fette, wasserdichte Kälteschutzanzüge, in denen sie stundenlang bei eisigen Temperaturen auf hoher See arbeiten können. Sie wissen ja nicht, wie lange diese Rettungsaktion dauern wird.
Und als es dann hieß, der Wal ist in der Lübecker Bucht, jetzt gehen alle in die Schlauchboote, jetzt geigen wir den Wal raus, habe ich gedacht, ja, los, hands on, da wollen wir mit Teil davon sein.
Neben Greenpeace sind ja auch die Leute von Sea Shepherd, der DLRG, der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr am Start. Die stehen ja schon seit 4 Tagen bereit und warten auf ihren Einsatz. Sie sollen mit ihren Booten eine Kette bilden und so den Wal wieder raus aufs offene Meer eskortieren.
Das war wohl einer der Momente, in denen der Wal eine echte Chance hatte. Eine Chance, einfach normal weiterzuleben.
Die Aktion läuft gut an. Der Wal schwimmt und neben ihm die Boote der Rettungskette. Vorneweg das Schiff der Küstenwache mit den Leuten vom ITAF an Bord. Die koordinieren ja den Einsatz. Sie funken den anderen, wie sie fahren sollen.
Und dort war mehrfach die Ansage, fahrt weiter Richtung Land, fahrt weiter ins Tiefenwasser. Achtung, der Wal ist kurz davor, wieder in ein Stellnetz reinzuschwimmen.
Auch der YouTuber Robert ist dabei. Er steht in schwarz-gelber Outdoor-Hose, Daunenjacke und Sonnenbrille auf einem Schiff der Wasserschutzpolizei.
Mich hat ja auch gar keiner eingeladen. Ich mache immer alles aus Eigeninitiative.
So erzählt er es in seiner YouTube-Doku.
Wenn wir den schon retten, dann machen wir es ja richtig.
Ich würde mal behaupten, der will schon gerne die Führung übernehmen. Das Ding ist, er hält sich nicht an die Ansagen der Einsatzleitung. Er macht sein eigenes Manöver.
Bleiben weiter im Verband eng beisammen, reduzieren die Geschwindigkeit und warten ab.
Nee, wir warten nicht ab. Jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Durchgeben, leer machen, sofort. Sofort. Ach, kein Scheiß, Mann. Nicht zurück zur Küste.
Der Wasserschutzpolizei kann Robert natürlich keine Befehle geben. Aber das Schlauchboot seines Kamerateams setzt sich direkt in die Nähe des Wals.
Jan, der Wal ist da und nah an der Küste.
Das ist ja auch die spannendste Position. Weiter hinten in den Schlauchbooten hat man nämlich gar nichts vom Wal. Da hört man nur die Kommandos des Leitschiffs und sieht ab und zu mal den Buckel des Wals aus den Wasserspitzen.
Fahr hinter den Wal und schneid ihn den Weg an der Küste ab. Fahr ganz nah an der Küste lang. Da ist er.
Robert kennt sich aus, aber er möchte auch filmen, braucht gute Bilder für seine Story. Und diese Doppelrolle wird zum Problem.
Mindestens für die Leute vom ITAF, also vom Einsatzstab. Einer der Meeresbiologen hat uns gesagt, er kommt sich da vor wie in einer Reality-Show. Robert hat halt immer sein Kamerateam dabei. Jedes Gespräch, jede Beratung, alles wird gefilmt. Stell dir vor, du sollst einen Kriseneinsatz leiten. Es ist kalt, die Lage ist kompliziert, da müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und du stehst ständig unter Beobachtung.
Jedenfalls kommt dann, keine 2 Stunden, nachdem die Boote den Hafen von Niendorf verlassen haben, der Moment, in dem es der Einsatzleitung vom ITAF echt reicht. Sie funkt das Polizeiboot an, auf dem Robert ist. Und auch diese Szene ist in seiner YouTube-Doku zu sehen.
Oma?
Ich gehe davon aus, dass das die Drohne ist von eurem YouTube-Star an Bord. Mir wäre das ganz lieb, wenn er die runterholt. Wir haben den Wal in Sicht. Ich sehe keinen Grund dafür, dass die Drohne in der Luft ist.
Boah, da ist aber jemand richtig genervt.
Ihr dürft auch gerne die Nachricht weiterleiten, wenn es hier um Selbstdarstellungszwecke geht. Dann können wir das Ganze von seiner Seite auch abbrechen. Also es geht hier darum, den Wal rauszugeleiten und nicht der nächste YouTube-Star zu werden.
Okay. Jan, einmal Drohne bitte aufnehmen und dann kommt ihr bitte ans Polizeiboot ran, nehmt mich auf und Basti und dann fahren wir zurück. Okay. Also, dann ziehe ich mich zurück und dann viel Spaß mit dem nächsten gestrandeten Wal. Und ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Bitte versucht, dass das Mistvieh nicht strandet. Und klug immer voraus zu agieren, der darf nicht in flaches Wasser.
Ja.
Jo, ich wurde aus dem Verband ausgeschlossen. Weil das ITAF die Führung hat und nicht der nächste YouTube-Star. Ab nach Hause.
Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte rufen Sie die Auskunft an.
Wir hätten ihn gern selbst gefragt, warum er nicht geblieben ist. Ohne Kamera. Er hätte ja tatsächlich helfen können. Aber Robert ist nicht erreichbar. Weder er, noch seine Presseleute, noch das Team seines Vereins Mission Erde reagieren auf unsere E-Mails und Nachrichten. Die Mobilfunknummer auf der Internetseite seines Vereins läuft ins Leere.
Naja, 2 Wochen später geht dann seine gut einstündige YouTube-Doku online, aus der wir hier ja auch einige Ausschnitte haben. Diese Doku wird millionenfach geklickt.
Aber zurück zum Tag dieser ersten großen Rettungsaktion. Thilo, der Meeresbiologe, ist den ganzen Tag auf seinem Greenpeace-Schlauchboot in der Rettungskette. Und der Wal schwimmt. Thilo sagt, er wirkt fit, schwimmt zügig und macht schöne Tauchgänge. Die Helfer sind zuversichtlich. Er muss einfach weiter nach Norden schwimmen, zwischen den dänischen Inseln hindurch und ab in die Nordsee. 6 Stunden sind die Boote bei ihm. Fast 40 Kilometer guiden sie den Wal. Es sieht gut aus für ihn. Alles hätte gut werden können.
Und dann hieß es irgendwann, wir sehen den Wal nicht mehr. Er schwimmt jetzt unter Land, er reagiert jetzt nicht mehr auf uns. Das war der Moment, da fing es auch an zu dämmern. Es war sehr kalt und das war der Moment, wo dann die Ansage kam, wir brechen ab für heute.
Nur leider schwimmt er nicht nach Norden, sondern immer weiter ostwärts. 4 Wochen nach der ersten Sichtung, jetzt also eine unsichere Situation, wie es weitergehen soll. Es ist der Abend des 27. März 2026, ein Freitag.
Ich hatte am Samstag Frühdienst. Und nachdem der Wal das erste Mal ganz am Anfang bei uns in Wismar war, da haben wir das natürlich auch beobachtet. Ich habe dann immer wieder die Wasserschutzpolizei angerufen, ob sie was wissen, ob sie den Wal gesichtet haben. Ja, ein Polizeiboot ist draußen, sie suchen ihn, dann noch ein zweites. Und dann hieß es auf einmal, okay, ab jetzt bitte das Umweltministerium anrufen. Die übernehmen jetzt. Wir sagen nichts mehr.
Dann wird's kritisch, wenn das Ministerium die Kommunikation an sich reißt.
Ich habe also im Ministerium angerufen und dann hieß es, der Wal ist wieder in der Wismarbucht. Mein Berichtsgebiet. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind wieder an Bord.
Was in mir vorging war, oh. Also ich weiß das Gefühl, ich muss es nur in Worte fassen.
Das ist wieder Lisa Clemens, ihr erinnert euch, die Meeresbiologin aus Stralsund.
Enttäuschung? Ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass das Tier es nicht nach draußen geschafft hat, sondern dass er wieder auffliegt. Ich war auch ein bisschen traurig, dass er es nicht geschafft hat.
Der Wal ist nicht nur zurück bei mir, sondern auch bei Lisa. In Mecklenburg-Vorpommern ist nun wieder das Deutsche Meeresmuseum für ihn zuständig. Auch Wale sind in Deutschland Ländersache. Es ist ein regnerischer Tag und kalt. Lisa ist so schnell aufgebrochen, dass sie ihren wasserdichten Überlebensanzug nicht eingepackt hat. Sie fährt also in ihrer ganz normalen Alltagskleidung mit dem Schlauchboot raus aufs Meer. Der Wal liegt auf. Im flachen Wasser, nahe der Insel Walfisch.
Was für eine Ironie.
Die Insel gibt's echt. Kein Witz. Walfisch liegt wie so ein kleiner Klecks mitten in der Wismarer Bucht. Auf halbem Weg zwischen Wismar und der Insel Pöhl.
Und hier sieht Lisa das Tier nach 3 Wochen das erste Mal wieder mit eigenen Augen.
Ich habe diese Tiere schon lebend gesehen. Das sind immer sehr kraftvolle, aktive Tiere, die sind immer in der Bewegung sind. Und dieses Tier lag halt einfach. Er lag halt einfach rum. Da war gar nichts mehr. Also es war eigentlich, ich hatte das Gefühl, es ist nur noch eine Hülle von dem Tier. Also innerhalb auch von diesen paar Tagen, wie drastisch der Zustand und halt auch die Eigenbewegung abgenommen haben.
Timmy zeigt kaum noch Reaktionen. Er liegt regungslos im Wasser, wirkt apathisch. Seine Geschwülste sind inzwischen zu offenen Wunden geworden. Die sonst so dicke Walhaut löst sich stellenweise sogar ab. Kein gutes Zeichen. Aber noch geben die Meeresbiologen den Wal nicht auf.
Sie wollen ihn motivieren, schlagen mit Paddeln aufs Wasser und machen Wellen. Also genau das, was auch die Wildbiologen in Niendorf zuerst versucht hatten. Den Wal sanft, schonend zu motivieren.
Er hat immer noch eine Chance. Lisa hat einige Zeit in Kanada gearbeitet. Von dort weiß sie, dass sich kranke Wale gern auf weichem Untergrund ausruhen.
Die merken, dass es denen nicht gut geht und die merken auch, dass die halt schwach werden und die wollen natürlich nicht ertrinken, weil kein Lebewesen möchte ertrinken. Das ist kein schöner Tod. Was vermutet wird, ist, dass die Tiere sich in flache Gewässer ablegen, um Energie zu sparen und nicht zu ertrinken.
Hier auf der kleinen Sandbank muss der Wal nur den Kopf aus dem Wasser heben, um zu atmen. Super energiesparend. Wenn er sich hier erholt, könnte er es schaffen. Nichts zu fressen ist für Wale nicht gleich ein Problem.
3 Tage lang versuchen Lisa und ihre Kollegen immer wieder, den Wal zum Schwimmen zu bringen. Er bewegt sich sogar einige 100 Meter weit, um dann wieder aufzuliegen.
Und irgendwie manövriert sich dieser Wal immer weiter in sein eigenes Unglück hinein. Anstatt rauszuschwimmen aus der Wismarer Bucht, schwimmt er in die Kirchsee, der Worst Case. Die Kirchsee ist eine sehr schmale und tiefe Bucht der Insel Pöhl, die ohne diese Bucht eigentlich ziemlich oval aussehen würde. Und hier strandet er.
Lisa ist alarmiert. Timmys Lage wird immer aussichtsloser, denn der Ausgang aus der Kirchsee ist eng und das Wasser stellenweise kaum 1 Meter tief. Viel zu flach für einen 12 Tonnen schweren Buckelwal.
Und was ich da so erschreckend fand, also es war keine große Strömung, ne? Es ist ja geschützte Bucht gewesen eigentlich, aber es waren trotzdem ein paar Wellen und dieser gigantische Körper ist eigentlich immer so ein bisschen mitgegangen in den Wellen, so wie so ein Blatt, was so mitwippt. Er hat halt nicht mal mehr sich dagegen aufrecht gehalten und das war nicht schön.
Lisa telefoniert mit Wissenschaftskollegen in Island, Schweden, Dänemark und Spanien. Sie fragt bei Wahlexperten in Neuseeland, den USA und in Kanada um Rat. Und alle kommen zum selben Schluss.
Die Wissenschaftler treffen eine Entscheidung. Sie werden dem zuständigen Umweltminister Till Backhaus raten, keine weiteren Rettungsversuche zu unternehmen. Der Wal soll seine Ruhe haben. Entweder er erholt sich, kommt zu Kräften und schwimmt davon, oder er darf friedlich sterben.
Da sind mir die Tränen gekommen, weil es waren ja fast einen Monat, wo ich ja so viel mit dem Tier zu tun hatte und bei dem Tier war. Man hat schon eine Verbindung zu dem Tier und ich möchte kein Tier leiden sehen. Diesem Tier geht's nicht gut. Und jetzt kannst du auch nichts mehr machen, dass es dem Tier gut geht. Das ist schwer, das zu realisieren.
Am 1. April spricht Till Backhaus auf einer Pressekonferenz.
Die Option ist, das Tier tatsächlich in Ruhe zu lassen. Sterbehilfe ist nicht möglich, wird ausgeschlossen. Wir haben alle Optionen geprüft.
Einen kranken Buckelwal medizinisch zu versorgen, ist unmöglich.
Der Patient ist schwerst krank. Wir wissen nur nicht, wie lange er noch braucht für diesen Prozess. Das wissen wir alle nicht.
Aber nichts tun, das geht für viele gar nicht.
Herr Backhaus, Sie sind ein Mensch. Wenn Sie ihn hier liegen lassen, stirbt er elendiglich. Keiner hilft ihm, er ist alleine. Befreien Sie ihn. Und wenn er stirbt, ist es, als soll es so sein. Aber nicht so absolut würdelos in einer Bucht.
Viele Menschen überall in Deutschland können und wollen nicht akzeptieren, dass die Wissenschaftler und der verantwortliche Politiker den Wal aufgeben. Sie fordern seine Rettung. Ab jetzt ist die kleine Insel Pöhl im Ausnahmezustand.
Freiheit für uns! Freiheit für uns! Freiheit für uns!
Ich war da ja als Reporterin für den NDR dabei. Und ab dem Tag, wo es hieß, wir lassen Timmy in Ruhe, da ist die Stimmung anders. Richtig aufgeheizt. Es brodelt irgendwie. Und plötzlich sind da auch ganz andere Leute am Start.
Und weißt du was? Nicht mit uns. Kommt hier hin, wir brauchen jetzt die Freigabe aufzugeben. Und wir wollen nicht mehr warten.
Wir laden alle Experten, sowohl deutsche als auch internationale ein. Das, was wir sagen, zu widerlegen.
Richtige Experten!
Das war die erste Folge von Wild Crimes. Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Geschrieben hat sie Kirsten Cesewitz. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Nathalie Süß. Alle Folgen gibt's schon jetzt in ARD Sounds.
Am besten ihr abonniert Wild Crimes, dann verpasst ihr nichts. Und hört auch gerne mal eine unserer früheren Staffeln an.
Für diese Staffel waren verantwortlich
für die Regie Helen Malich.
Für die Technik Anja Beusterin.
Dramaturgische Beratung Lea Utz und Marisa Gierlinger. Redaktion Eva Lell und Angelika Nöhr.
Wenn ihr Feedback habt oder eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns an wildcrimes@br.de.
Wild Crimes ist ein Podcast der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt im Bayerischen Rundfunk für ARD Sounds 2026.
Und ich habe noch einen Hörtipp für euch aus meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern. In ARD Sounds findet ihr den Podcast MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Die Hosts Annette Ewen und Mirja Freie beleuchten jede Woche Themen, die in Mecklenburg-Vorpommern wichtig sind. Natürlich war der Buckelwal da ein Thema. Zwei meiner Kollegen aus dem Regionalstudio Schwerin haben da erzählt, was wir auf Pöhl erlebt haben. Und die haben nochmal ganz eigene Stories. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes.